Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Freitag, den 23. Mai. Wenn ihr es hört, haben wir natürlich schon Samstag. Und so wie ich euch, unsere Ultras, kenne, Punkt 8 Uhr läuft der der Podcast bei euch. Für die manchen, ja, die, wo immer fleißig sind, sagen, sie machen es während dem Sport, vielleicht auch ein bisschen später, genau. Eine ereignisreiche Woche ist zu Ende gegangen. Es ist viel passiert. Ich habe unter anderem in meinem persönlichen Depot einen Verkauf getätigt bei einer Aktie, die wir ja zuletzt viel diskutiert haben. Da hat es neue Entwicklungen gegeben. Es gab weitere spannende Nachrichten, unter anderem bei Alphabet. Es gab gerade Quick News bei Apple, über die wir sprechen wollen, OpenAI. Es sind viele Zahlen die Woche gewesen, die wir noch so ein bisschen im Blick haben und welches Softwareunternehmen eigentlich jeder kennen sollte oder so zumindest man seinem Blickfeld haben sollte, all das und viel mehr in dieser Folge. Deswegen ja jetzt gar nicht weiter lange drum rumreden. Ich gebe mal wie immer an den besser Informierten ab, der immer am Puls der Zeit ist. Erzähl mal, was war die Woche so los? Was sollte man wissen? Wie war für dich die Woche so auf Trading-Basis?
Ja, also allzu vieles bei Einzelwerten, also in den großen ist es nicht los gewesen, aber was natürlich das große Thema allgemein ist, ist diese ganze Schuldenorgie, sowohl in Japan, da sind die Anleiherenditen ja deutlich angezogen, aber jetzt auch wieder in den USA, und da hat der Markt ja auch jetzt ein paar Mal gewackelt. Wir hatten ja am Wochenende schon gesehen, dass Moody's abgestuft hatte, und dann war jetzt dann, ich glaube gestern war das, dass dann dieses neue Gesetz mit den Schulden mit den Steuererleichterungen, genau, das ist jetzt durch das Repräsentantenhaus gegangen, ganz ganz knapp, und jetzt steigt die Angst nochmal, dass die Schulden noch weiter steigen in den USA, und deswegen sind die Anleiherenditen ja gestern nochmal angezogen. Das hat wieder so ein bisschen für ein Wackeln gesorgt, aber das Krasse ist trotzdem irgendwie, dass der Markt nicht wirklich nach unten möchte. Auch gestern wurde das wieder zum Großteil aufgefangen. Vor allen Dingen der Tech-Sektor war gestern wieder stark. Wirklich so der Hort der Sicherheit mittlerweile, hat man das Gefühl. Also das ist schon sehr spannend. Gleichzeitig ist aber auch der Bitcoin zum Beispiel auf neue Allzeithochs gestiegen. Also man merkt schon so ein bisschen, es bewegt sich was. Aber bisher sind die Märkte sehr stabil, auch der DAX. Also wenn wir jetzt hier freitags aufnehmen, am frühen Vormittag über 24.100 Punkten sogar, weil auch hier am deutschen Markt wieder so eine Siemens, eine SAP sehr gut unterwegs sind. Siemens Energy, neue Allzeithochs, also die Aktie fulminant, kann man einfach nur sagen. Deswegen, ja, das sieht weiter recht solide aus, muss man sagen. Ich bin ja weiter eher defensiv. Es gab so ein paar spannende, krasse Bewegungen bei Einzelwerten. Die Meta Planet, ich vergesse mal den Namen, Meta Planet heißt sie, genau, also vorher noch nie gekannt. Lars Eriksen hatte die wohl auf der Invest vorgestellt, live im Podcast. Hätte man das mal verfolgt, die ist nämlich von 3-4 Euro war sie, auf zeitweise 20 Euro gestern gestiegen. Jetzt, also donnerstags war sie bei 20 Euro, jetzt stand sie heute Morgen bei unter 5 Euro wieder. Also das ist wirklich absurd. Ich hatte davor auch gewarnt, ne, was da an Spreads auch war, also diese Differenz zwischen Kauf und Verkaufen. Völlig blind wurde reingekauft. Es ist irgendwie eine Hotelkette aus Japan, die aber jetzt auch Bitcoin-Bestände haben. Angeblich eine hohe Shortquote, und das hat gereicht, ja, im aktuellen Umfeld, dass sich da diverse Zocker draufgestürzt haben. Aber ja, jetzt kommt wieder das böse Erwachen. Deswegen, man muss da vorsichtig sein. Ich war da kurz Short, dann auch wieder Long, war aber auch alles sehr, sehr kleine Stückzahlen. Deswegen, ich habe nicht gerade so eine Lust auf so eine Steyr 2.0 oder so eine GameStop-Geschichte. Deswegen bin ich aktuell sehr, sehr vorsichtig. Aber ja, insgesamt sieht's ganz gut aus. Auch hier am deutschen Markt solche Turnaround-Aktien wie Bayer, da gab's auch wieder ein paar Meldungen mit so einem Augenmedikament, dass das jetzt in China zugelassen wurde für längere Behandlungen und auch jetzt wohl in der EU kurz davor steht. Die Aktie hält sich. Also sind so ein paar Werte, die den Markt halt auch einfach oben halten, und auch die Nebenwerte. Es sieht weiter teilweise ganz gut aus. Rüstung sieht weiter gut aus. Also ja, ich glaube, die Shortseller haben weiter hart zu knabbern, auch wenn es immer mehr Warnungen gibt. JP Morgan, CEO Diamond hat gewarnt. Jetzt hat Ray Dalio gestern auch gesagt, man sollte Angst haben vor dem Anleihemarkt. Also irgendwie auf der einen Seite sehr viel Warnung und auf der anderen Seite fällt der Markt aber eben nicht. Und vielleicht ist es ja auch so ein Indikator, dass es doch erst nochmal weiter nach oben geht. Ich bin ja auch eher defensiv, zwar nicht short, aber eher defensiv. Und wenn alle aktuell eher abwarten sind und der Markt weiter steigt, ja, dann könnte das eben doch weitergehen. Also ja,
man, das ist ein guter Punkt, was du gerade sagst. Also bei Ray Dalio ist mittlerweile, der ist mittlerweile echt so schon fast zum Dauerbären mutiert, ja, muss man so fast sagen. Was jetzt aber ganz
Jamie Dimon ist auch war, immer zum Beispiel zuletzt sehr skeptisch gewesen. Und Robert Kiyosaki hier, der Autor von
Rich Dad Poor Dad, den kann man aber eh nicht,
der hat gestern wieder komplett irgendwas vom Armageddon geschrieben. Rette sich, wer kann, hat er irgendwie geschrieben, weil das alles am Ende ist nächstes Jahr. Aber hat er, glaube ich, in den letzten Jahren, seit 2012 hat er, glaube ich, 10 Mal jetzt gesagt, dass alles vom Ende ist. Also
ich finde es auch schade, wie sich Robert Kiyosaki entwickelt hat, wenn man den mal so ein bisschen auf Social Media verfolgt. Der hat ja diese bekannten Bücher Rich Dad Poor Dad geschrieben. Er hat ja dann ein tolles Short gemacht, wo sich hingesetzt hat und gesagt hat, Stock Market ist for losers und so und brüstet sich damit, dass er ja, ich glaube, sogar Milliarden in Verbindlichkeiten hat und so. Also ist irgendwie eine komische Geschichte. Aber nochmal kurz zu dem Punkt jetzt, die steigenden Märkte. Wir haben es jetzt tatsächlich auch so bei den letzten Entwicklungen bei den Superinvestoren gesehen, dass sie eher vorsichtig in den letzten Wochen waren. Man sieht es auch ganz klar am Smart- und Dump Money Index, denn Dump Money, das sind ja sozusagen die Kleinanleger, die haben in den letzten Wochen richtig viel gekauft, also die waren da richtig auf der Long-Seite, während Smart Money verkauft hat. Ja. Und da muss man wirklich sagen, in der Marktphase, da hat wirklich das Dump Money, das Smart Money mal so richtig alt aussehen lassen. Das ist jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme. Also jetzt nicht wie wild in die YouTube-Kommentare schreiben, was das jetzt für ein blöder Vergleich ist. Aber in dem Falle konnte man jetzt da wirklich mal sagen, dass die Kleinanleger da tatsächlich die Nase deutlich vorne hatten, weil die Märkte ja doch ordentlich angezogen sind und da viele auch Großinvestoren ja tatsächlich so eher auf der falschen Seite dann waren. Man weiß natürlich nicht, wie es jetzt, ob das jetzt so bleibt. Wenn jetzt natürlich im Nachgang die Märkte wieder um 15% runtergehen, kann man natürlich sagen, okay, Smart Money hat es doch irgendwie wieder gewusst, aber das muss jetzt auch erstmal wieder passieren, weil die Märkte werden jetzt dann auch wieder so ein Stück weit robuster, ja, weil ja, es gibt ja jetzt so im Zoll, sage ich mal, das war ja eben so ein ganz großes Thema, ist jetzt erstmal vom Tisch für ein paar Wochen. Jetzt aktuell schlägt ja so eine neue Ding vom Golden Dome die Runde, was wieder so die Welt aus dem Gleichgewicht bringen können. Da haben ja gleich China und Russland dann gesagt, die USA wollen sich ja so einen richtig krassen Schutzschirm sozusagen bauen. Also es gibt ja schon einen Iron Dome, der war, glaube ich, auch schon mal in Deutschland sogar im Gespräch oder sowas ähnliches. Und die Amerikaner wollen jetzt für 175 Milliarden den Golden Dome bauen, da soll unter anderem auch aus dem Weltraum sozusagen Luftabwehr möglich sein. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, sogar auch Angriffe. Und da sind jetzt wohl auch Länder wie China und Russland dann wohl darüber besorgt, weil sie auch gesagt haben, da könnte jetzt wieder so das neue Wettrüsten dann sozusagen beginnen. Also man sieht die Nachrichten, die reißen nicht ab, ja, aber die Märkte, wie gesagt, sie werden dann auch so gefühlsmäßig wieder so ein bisschen robuster dafür und lassen sich
ja, vielleicht noch ein anderes Thema, was ich ganz vergessen hatte, was jetzt heute Morgen noch ganz frisch kam, nämlich apropos Zölle, es gibt jetzt wohl bald nochmal in Sachen USA und Europa Neuigkeiten, und zwar haben die Unterhändler jetzt aus den USA wohl Druck gemacht, dass die EU erstmal einseitig die Zölle senken soll, weil ansonsten drohen es doch wieder Zollerhöhungen, ja, weil die EU ist irgendwie aktuell auf dem Dampfer, dass sie sagen, na, wir können ja gegenseitig die Zölle beide senken, aber das reicht den USA eben nicht, sondern die USA will ein Entgegenkommen, dass einseitig erstmal die Zölle gesenkt werden, ansonsten kann das auch nochmal ungemütlich werden, und also soll es wohl heute nochmal neue Gespräche geben, also deswegen, also dieses ganze Thema mit den Zöllen, das ist mal so ein bisschen verschoben, aber ich glaube, das ist noch nicht ganz gegessen, dieses Thema, ne? Und da kann es auch nochmal demnächst ruppig werden. Und wir sehen ja jetzt, wir sprechen ja nachher ganz kurz noch über Deckers Outdoor, dass viele US-Konzerne so im Einzelhandel jetzt schon sagen, es gibt diese massiven Auswirkungen. Unter anderem Walmart hatte das ja gesagt, dass die Preise steigen werden. Da haben sie einen auf den Deckel bekommen. Sie sollen auch bitte die Preiserhöhung selbst erstmal fressen und auf Marge verzichten. Und jetzt haben es eben auch Ross Store gesagt, Deckers Outdoor und Target hat es, glaube ich, auch gesagt. Also querbeet, dass jetzt diese Zollerhöhungen doch dafür sorgen, dass die Preise steigen und dass sie dadurch eben auch ja leiden und die Prognosen senken. Und wenn es natürlich jetzt nochmal hier eine Eskalation geben sollte, ja, dann Also aktuell sieht alles sehr stabil aus, aber deswegen bin ich auch lieber vorsichtig. Und ich meine, ich habe ja mein Langfristdepot, wenn es steigt, ist auch alles cool, ne? Und dieses ganze KI-Thema läuft auch weiter gut. Aber ich möchte nicht ins offene Messer jetzt gerade laufen und dann jetzt hier wieder mein Depot vollladen und dann kommt wieder über Nacht irgendeine Meldung und dann stehst du wieder blöd da. Ne? Also das ist, habe ich keine Lust gerade drauf. Aber wann und ob das kommt jetzt oder ob sie sich doch jetzt einigen, das ist halt sehr schwer zu sagen.
Ja, das haben wir auch schon oft gesagt, genau, dass es halt wirklich sehr schwierig ist, dem Ganzen, ja, so da auch zu sagen, wann endet's, wie endet's und so, das ist halt völlig unberechenbar aktuell, ja. Aber es gab ja noch weitere News, vor allem eben aus dem Tech-Bereich. Ich könnte mir eben auch gut vorstellen, dass die so allgemein, weil das sind ja auch in der Regel wieder, ja, meistens gute Nachrichten gewesen. Bei Alphabet hat es ja wieder neue News gegeben und so. Bei OpenAI hat es eine Übernahme gegeben. Vielleicht hilft ja das auch aktuell so ein bisschen zu dem Tech-Markt, dass man einfach sieht, hey, er ist nicht tot. Es sind viele gute Nachrichten mit dabei und die Unternehmen sind ja eigentlich hervorragend. Jetzt erzähl mal, was war bei Alphabet? Ich glaube, ich habe gerade Apple gesagt. Wenn nicht, dann habe ich Alphabet gesagt. Sehr gut, ja. Was war denn bei Alphabet los? Da ging es alles rund um das Thema KI, weil eigentlich dachten wir doch, dass Alphabet da schon in der Steinzeit hängen geblieben ist. Wie sieht's denn aus? Was gibt's da Neues?
Also genau, ich hatte das auch auf Instagram schon mal gesagt. Das war ja aktuell so die Stimmungslage und deswegen ist die Aktie auch sehr niedrig bewertet, also KGV von 17. Ich glaube, es müsste die günstigste, mit Abstand günstigste Mac7-Aktie sein, weil die Skepsis gegenüber Alphabet und vor allen Dingen gegenüber der Suche und gegenüber diesem ganzen KI-Rennen sehr, sehr pessimistisch ist. Wir haben so viele Wettbewerber jetzt bei der Suche, die, ja, gut möglich, auch nach und nach vielleicht Marktanteile gewinnen. Perplexity zum Beispiel oder ChatGPT, die bauen es ja alles immer weiter aus. Und da war halt dann irgendwann so die Skepsis so hoch, dass sich da Google die Butter vom Brot nehmen lässt. Aber ich hatte es ja gesagt, da war jetzt diese Woche die Google I.O.-Konferenz und da wurde dann am Dienstag wirklich, und ich habe mir das nochmal angeschaut zum Großteil und dann auch nochmal Zusammenfassungen mir angeschaut, da wurden wirklich viele sehr, sehr spannende Sachen vorgestellt, wo ich halt sage, also Google ist bei weitem nicht abgehängt einfach, sondern sind meiner Meinung nach in manchen Bereichen sogar wieder ganz, ganz vorne oder sogar führend. Sei es jetzt das Gemini 2.5 Pro-Modell, ja, also Konkurrenz zu ChatGPT 4.0 ist es jetzt, glaube ich, gerade das aktuelle. Oder zu den Llama-Modellen von Meta. Es gibt ja so viele mittlerweile. Da haben sich jetzt mit dem 2.5 Pro-Modell an den Benchmarks überall an die Spitze wieder gesetzt. Bei komplexen Problemlösungen ist das wirklich extrem stark gewesen. So beim Entwickeln, das ist wirklich Wahnsinn. Du zeigst ihm irgendwie so eine Skizze, wie du irgendwo das gemalt hast. Fotografierst es ab und der erstellt dir da den Code daraus einfach, ne, und macht dir da komplette Apps draus und so. Also das ist völlig Banane, was da mittlerweile möglich ist. Wirklich, da könnt ihr, gebt einfach mal ein Google Keynote oder Google I.O. Konferenz Zusammenfassung. Da wird es nochmal gezeigt. Sie bringen jetzt auch einen neuen AI-Mode für die normale Suche, die dann ähnlich wie ChatGPT komplexe Anfragen ganz einfach beantworten soll. Da ist natürlich jetzt die Frage, aber ich denke, wenn's einer schafft, dann Google, wie man das eben auch monetarisieren kann, dass man da irgendwie in diese KI-Antworten noch weitere Links reinpackt. Denn wir hatten es ja gesagt, das ist halt oft so das Problem. Na, wenn du ja schon die Antwort hast, dann brauchst du nicht mehr weitersuchen. Aber ich denke schon, dass da Google ein paar Antworten hat. Dann gibt's zum Beispiel das Project Mariner oder Marina, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, wo du dann mit einem KI-Agenten Ticketkäufe, Restaurantreservierungen einfach direkt automatisieren kannst aus der Suche. Was noch krasser ist, dieses WO3-KI-Modell, also habe ich jetzt auf x tausende Beispiele gesehen, da kannst du einfach, du gibst einen Prompt ein, also gibst irgendwas ein, mach das und das und das und dann erzeugt er dir halt einfach Videos und du kannst die nicht mehr unterscheiden von normalen, echten Videos. Zum Beispiel irgendwelche Meldungen, zeige mir eine Automesse, wo dann Leute interviewt werden, solche Sachen. Das ist halt einfach so krank. Du denkst halt wirklich, das ist gerade eine Automesse so ungefähr. Mm. Oder komplette Hollywood-Filme, wo dann irgendwelche Militär rumfährt. Also das ist wirklich unfassbar. Und zum Beispiel auch Google Meet wurde gezeigt, wo du da jetzt Echtzeitübersetzungen machen kannst. Also einer redet Englisch, der andere Spanisch und das wird in Echtzeit übersetzt. Ja? Also das ist schon sehr krass. Und was noch gezeigt wurde, also eine neue Nachfolger von Google Glass, so kann man glaube ich sagen, also so ein Konkurrenzprodukt zu den Meta-Brillen, die auch sehr stylisch aussehen, mit Augmented Reality. Die soll nächstes Jahr kommen. Sehr, sehr spannend alles, ja. Und ich glaube, das große Thema, wieso die Aktie sowieso jetzt auch wieder so ein bisschen sich gefangen hat, dass der Markt versteht, dass Waymo aktuell führend ist. Sie haben ja, glaube ich, was haben sie, 200.000 Fahrten pro Woche mittlerweile.
250.000
mit 1.500 Autos, glaube ich, habe es gerade gefunden. Und die bis 2026 soll sich die Zahl der Fahrzeuge jetzt mehr als verdoppeln. Und dementsprechend ja, werden wahrscheinlich dann irgendwie 500.000 Fahrten da sein oder 600.000 Fahrten. Und es sollen jetzt auch immer mehr Städte mit reinkommen. Und ich glaube, dieser Tipping Point könnte jetzt langsam da sein. Aktuell verbrennt man ja noch Geld, aber das wird sich natürlich auch alles dadurch deutlich günstiger werden mit der Zeit. Und dann könnte eben Google auch als großer Profiteur jetzt im Bereich KI, Mobilität, also Robotik gespielt werden, Robotaxis, finde ich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir ja noch diese ganzen anderen Themen wie YouTube, ne, die sind bei den Werbeumsätzen, glaube ich, größer als, oder bei den Umsätzen größer als Netflix insgesamt. Also ich finde dieses Gesamtpaket bei Alphabet mittlerweile doch sehr spannend. Klar, diese Themen bleiben. Was geht jetzt mit Chrome in Zukunft oder was passiert da? Ich glaube, gestern kam auch wieder eine Meldung, dass das Justizministerium irgendwas überprüft oder Klage einreichen will wegen irgendwelchen KI-Tools. Also das wird immer ein kleines Problem bei Alphabet bleiben, aber ich bin mir doch irgendwie jetzt so ein bisschen sicherer geworden oder entspannter geworden, dass Google trotzdem eine gute Zukunft hat. Es kann sein, dass sie bei der Suche irgendwie an Wettbewerber was abgeben müssten, aber die Marktanteile der anderen sind noch aktuell so gering und selbst wenn sie da zulegen können, glaube ich nicht, dass es jetzt extrem schnell runtergeht bei Alphabet. Und das kombiniert mit der niedrigen Bewertung, ich überlege wirklich sogar, nicht mal wieder ein bisschen Cash habe, aufzustocken, meine Langfristposition. Und ja, also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, es sieht alles eigentlich aktuell ganz gut aus bei Google, muss ich sagen. Ja, da gab es noch viele Meldungen. Ich glaube, $250 führen sie jetzt so das leistungsstärkste Modell ein, pro Monat, ne, so ein Abo-Modell dann für Gemini 2.5 Pro und so weiter. Also da war noch ganz viel anderes an Anmeldungen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, nicht so gute Nachrichten hat es bei Apple gegeben, denn die haben in China ihre Inzahlungnahmepreise für iPhones erhöht, um sozusagen die Nachfrage ein bisschen anzukurbeln. Also es unterstreicht weiterhin die wirklich sehr schwierige Marktlage, die sie hier in China haben, weil eben halt auch die Konkurrenz da immer stärker wird und man halt eben auch so bei den Chinesen so langsam so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie eben doch auch lieber oder viele halt da so einheimische Produkte kaufen. Das ist ja auch was Nike zuletzt immer zugesetzt hat. Anta Sports ist ja mittlerweile, ich glaube, sogar der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt. Also die Chinesen, die kaufen halt mittlerweile auch lieber so ihre eigenen Produkte. Und man merkt eben, ja, es wird weiter keine einfache Geschichte für das Unternehmen in China. Und du hattest noch eine kurze News zu OpenAI, da hat es eine...
Ja, also Apple, apropos, ne, es wird immer so gesagt, dass hier Google disruptiert werden kann und so weiter, aber also ganz ehrlich, bei Apple, da ist die Zukunft auch fraglich, wie es dann mit dem iPhone weitergeht. Nicht nur, dass die Konkurrenz immer größer wird mit Huawei und Co., sondern die Frage ist ja, so in 5 Jahren braucht man überhaupt noch ein iPhone oder welches Gerät nutzt man in Zukunft? Ich glaube, nächstes Jahr soll ein faltbares iPhone kommen. Ich habe übrigens da gestern so ein Video gesehen, also was Huawei so rausbringt. Die hatten so einen Laptop, der war zugeklappt und wenn du ihn aufklappst, war das Display war quasi da auch, wo die Tastatur ist, war auch Display. Und je nachdem, wie du das gehalten hast, also wenn du es ein bisschen geknickt hattest, wurde dann das Display zu einer Tastatur, ne, so zu so einer, also als Display-Tastatur. Wenn du es aufgeklappt hast, hast du ein komplettes Display wieder gehabt. Ey, das war so krass aus einfach. Dann hast du auch noch so eine magnetische, normale Tastatur, konntest du so umklappen so ein bisschen. Also völlig abgespaced. Ne? Also die bauen mittlerweile echt krasse Sachen. Aber Apple könnte eben jetzt auch Konkurrenz drohen von OpenAI. Denn viele kennen ihn wahrscheinlich noch, Johnny Ive, der hat auch immer früher dann die neuen iPhones vorgestellt mit seiner engelsgleichen Stimme. Er war der Chefdesigner über viele Jahre bei Apple und hat, glaube ich, auch das iPhone und iPads und was weiß ich was alles dort designt. Und der hat ja jetzt sein eigenes Unternehmen I.O. gegründet und das ist jetzt für 6,5 Milliarden an OpenAI gegangen. Und ja, jetzt möchte man bei OpenAI eben auch ins Hardware-Geschäft einsteigen, so wie es alle gerade probieren. Meta probiert das, Google probiert das jetzt wieder mit der Brille. Sie haben ja auch die Pixel-iPhones und da ist jetzt die Frage, was die genau machen. die arbeiten an einem ganz geheimen Produkt und ein mysteriöses KI-Gerät, liest man hier so. Es soll aber weder ein Smartphone noch eine Brille sein. Stattdessen soll es neben MacBook und iPhone auf dem Schreibtisch das dritte unverzichtbare Gerät werden. So ist die Grundüberlegung. Also da bin ich mal gespannt. Ja, und das soll irgendwie das ganz, ganz Großes werden, wird dort gesagt. Bin mal gespannt, wann und ob dann da wirklich was rauskommt. Man hat da übrigens, ich habe auch gestern noch gelesen, Apple will jetzt auch nächstes Jahr eine Brille bringen, ähnlich wie die Meta-Brille, also so eine normale Brille, nicht diesen Riesenklotz, diese Vision Pro, die gefloppt ist, sondern auch eine normale Brille. Also ich glaube, der erste Schritt werden jetzt wirklich diese Brillen sein mit Augmented Reality. Die Google-Brille war übrigens richtig cool auch, ne? Müsst ihr euch mal anschauen. Da werden einem da Sachen so eingeblendet, so ein bisschen sah stylisch aus. Ähnlich wird es wahrscheinlich auch Apple machen und ja, mal sehen, was dann jetzt von OpenAI demnächst kommt. Also der Kampf ist hier zwischen vielen Unternehmen jetzt und wer da jetzt am Ende führend ist, ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ich denke immer noch, dass Meta gute Chancen hat in Zukunft. Bei Google bin ich jetzt auch ein bisschen optimistischer geworden. Bei Apple sind wir ja schon lange wegen der Bewertung eher skeptisch, aber klar, Apple wird wahrscheinlich auch bald ein gutes Gerät wieder rausbringen. Und die Brand ist halt sehr stark, das Vertrauen ist sehr stark. Also Apple würde ich natürlich auch nicht abschreiben. Bin ja nur eher skeptisch wegen der Bewertung. Und dann kommen eben komplett neue Wettbewerber wie OpenAI, ne, die ja mit Milliarden hier Übernahme tätigen und Money raisen. Das ist schon echt krass. Also sehr, sehr viel Bewegung.
So, und nun, bevor es weitergeht, noch ein kurzes Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos. Beim Smart Broker habt ihr die Möglichkeit, über 40.000 Aktien zu handeln an 30 Börsenplätzen mittlerweile. Da wurde sogar nochmal aufgestockt. Und es gibt rund 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühr. Das sind Aktien, ETFs, Fonds. Und der Clou ist, neben dem, dass ihr echte Kryptowährung handelt, können. Wenn ihr unseren Link entweder in der Videobeschreibung oder in den Shownotes verwendet, dann bekommt ihr eine gratis Telekom-Aktie aufs Haus. Dabei ist noch gesagt, wichtig, ihr müsst wirklich die Links unter den Videos oder dem Podcast benutzen. Bitte nicht irgendwelche MyDeals-Codes, da ist das Ganze nämlich auch schon aufgetaucht, denn das kann tatsächlich nicht so ganz ohne Probleme getrackt werden. Deswegen nehmt diese Links unter Video Shownotes, dann seid ihr auf der sicheren Seite und hat auch schon bei sehr vielen Leuten problemlos funktioniert. Deswegen schaut es euch gerne mal an, der Smart Broker. Wir nutzen ihn mittlerweile schon seit einiger Zeit und können ihn auf jeden Fall empfehlen, weil wir finden, er ist sehr kostengünstig und sind viele tolle Sachen mit dabei und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Wir haben ja bereits in der letzten Folge darüber gesprochen bei der United Health Group. Es hört irgendwie nicht auf und nun gab es neue Enthüllungen vom Guardian, dass das Ganze wohl sehr viel schlimmer ist, als man das ursprünglich gedacht hätte. Es sind wohl Pflegeheime dafür bezahlt worden. Da hat es Quoten gegeben, dass die Leute nicht ins Krankenhaus verlegt werden, was natürlich für die Versicherer sehr viel mehr Kosten verursachen würde. Und daran sind wohl auch Leute, also es hat da schwere Folgeschäden und es ist sogar schon von Todesfällen die Rede gewesen. Das ist jetzt alles noch nicht sicher. Also ich sage jetzt einfach nur, wie so die Anschuldigungen aktuell sind. Aber ich habe mich aufgrund dessen nun tatsächlich doch dazu entschieden, die Aktie bei mir aus dem Depot zu schmeißen. Einfach aus dem Grund, dass jetzt eben aufgrund dessen, wenn da wirklich jetzt sowas dann rauskommt, dass hier in Amerika dann doch nochmal wahnsinnig lange juristische Klagen dann auf das Unternehmen zurollen könnten, vor allem eben von der privaten Seite aus. Mhm. Das war nach der Enthüllung vom Wall Street Journal noch nicht so, weil da, ich habe da auch in meinem Video drüber berichtet, da ging es eher darum, dass wahrscheinlich die Regierung dann das Unternehmen zu einer Strafzahlung verdonnern wird, weil man ja hier anscheinend Patienten kranker oder kränker gemacht hat, als sie eigentlich waren. Aber das ist jetzt doch nochmal eine komplett andere Situation, vor allem wenn dann auch da Privatpersonen zu Schaden kommen sind. Da wird jetzt mit Sicherheit extrem viel im Dreck rumgewühlt werden. Und da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht einschätzen, wie das Ganze ausgehen wird. Das Unternehmen wird meiner Meinung nach nicht verschwinden, aber ich könnte mir zum einen zwei Probleme vorstellen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist jetzt natürlich sehr präsent auch in den Medien in den USA. Da ist natürlich die Frage, wenn jetzt neue Kunden sich für eine Versicherung entscheiden. Ich persönlich würde mich jetzt wahrscheinlich aufgrund dessen dann eher auch erstmal nicht für die United Health Group entscheiden, wenn ich noch keinen Versicherer hätte. Und das andere, sehr viel von dem Wachstum kam ja eben aus diesem Medicare Advantage-Programmen. Da könnte es jetzt zum Beispiel sein, dass das Ganze sehr viel stärker kontrolliert wird, dass man vielleicht hier eben vielleicht sogar auch Strafen in diesem Bereich kommen wird. Daher ist es für mich aktuell die Lage überhaupt nicht einschätzbar, auch wenn sie von den Zahlen her günstig aussieht. Man weiß aktuell nicht, wie viel man diesen Zahlen da vertrauen kann, vor allem was eben so das prognostizierte Wachstum angeht von 13-16% langfristig. Und daher habe ich mich dann jetzt dazu entschieden, hier die Reißleine zu ziehen. Weil es für mich, ja, aktuell, es ist weiterhin ein High-Risk, High-Reward. Es kann gut sein, dass die Aktie, wenn dann eben sich doch alles nur als nicht ganz so schlimm herausstellt, dann wird die extrem nach oben knallen, das ist keine Frage. Aber wir könnten hier auch jahrelange Probleme, immer wieder neue schlechte Nachrichten dann bekommen, sodass die Aktie also wirklich extrem lange oder vielleicht sogar erstmal gar nicht in alte Höhen wiederkommt. Genau, deswegen meine Entscheidung dazu, das Unternehmen zu verkaufen, ja.
Ja, immer bitter sowas, ne? Aber ja, trotzdem. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ne? Ja, dummer Spruch, aber ist halt so. Ne? Ich tue mich echt immer schwer mit so Verkäufen im Langfristdepot, aber oft ist es dann so, dass ich viel zu lange ausgesessen habe. Und es ist ja ein Unterschied, ob dann eine Aktie mal fällt wegen einem schlechten Quartal, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben, oder ob dann halt solche Vorwürfe da sind, wo ich auch denke, wo Rauch ist, ist auch Feuer in dem Fall. Ich hatte es ja oft gesagt, ich hatte immer so eine gewisse Grundskepsis. Und wenn da jetzt wirklich da rumgewühlt wird, ne, und diese Sachen, die werden sich jetzt nicht ausgedacht haben, dass da einfach mal versucht wird, die Kosten zu drücken. Ich glaube, es ist ja insgesamt, jeder, der schon mal im Krankenhaus und so war oder das mitbekommt, der weiß, dass da überall versucht werden, die Kosten zu drücken. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, aber in dem Ausmaße da und dann irgendwie Geld zu geben oder Boni zu geben, Leute, die eigentlich ins Krankenhaus müssten, dass sie nicht eingeliefert werden und solche Sachen, ja, also boah. Das ist schon, genau, es gab ja auch noch die Meldung, dass das jetzt vom Center of Medicare, oder wie er heißt, dass da jetzt mit Hochdruck untersucht wird erstmal. Ne? Also die fangen jetzt wirklich an, da genau alles zu überprüfen. Da kann es schon gut sein, dass da jetzt in nächster Zeit immer mal wieder Meldungen kommen. Ne? Also ja, ist auf jeden Fall High Risk mittlerweile, ne? Deswegen.
Ja, genau. Aber jetzt springen wir mal zu den Zahlen rüber. Du hast, Sportartikel ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema in den letzten, man muss ja schon Jahren gewesen sagen. Da hat, ich glaube, Deckers Outdoor gemeldet mit interessanten Brands. Ich glaube, es hat nicht so gut ausgesehen, oder?
Nee, also dieses abgelaufene Quartal war eigentlich wieder gut, aber da sind wir jetzt genau, deswegen, das ist nochmal das Thema, wir sind jetzt genau wieder bei der Sache, die jetzt wichtig wird, nämlich Q1 war noch gut, aber jetzt im laufenden Q2 oder im Rest des Jahres, da kommen eben jetzt die Zölle zum Tragen oder die Unsicherheit. Und das sieht man eben auch bei Deckers Outdoor, bei denen ist ja mal so ein verschobenes Geschäftsquartal, das war jetzt das Q4, da ist der Umsatz noch um 6,5% gewachsen auf 1,02 Milliarden. Ein Ergebnis pro Aktie, $1, weit, weit über den Schätzungen. Das Nettoergebnis bei 151 Millionen, Schätzungen waren nur bei knapp 90 Millionen. Also das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und Deckers Outdoor, da gehören so Marken dazu wie Hooker, ne, diese Laufschuhe unter anderem. Und Ack, diese Ack-Stiefelschuhe da, wo so Fell drumherum ist. Ich glaube, die sind bei Frauen eher beliebt. Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt für Männer, diese Schuhe? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Aber die gehören auch noch mit dazu. Und das Problem ist jetzt diesmal hier, der Ausblick bei Deckers Outdoor, der ist doch weit, weit unter den Schätzungen. Und sie sagen eben, dass dass das makroökonomische Umfeld und auch jetzt die Global Trade Policies, ne, dass das eben jetzt große Auswirkungen hat und dass sie jetzt die Prognose deshalb fürs Geschäftsjahr 2026 zurückgezogen haben. Denn allein jetzt im Q1, wenn man sich die Guidance mal anschaut, sie rechnen mit 890 bis 910 Millionen Umsatz. Schätzungen lagen bei 925 Millionen. Und noch krasser wird's beim Ergebnis pro Aktie. 62 bis 67 Cent. Schätzungen 79 Cent. Also, es sieht so aus, dass zum einen die Umsätze geringer sind. Wahrscheinlich, weil die Verbraucher ein bisschen zurückhaltender sind. Vielleicht müssen sie auch die Preise erhöhen. Das haben Nike und so weiter ja alle schon gesagt, dass das so kommen wird. Und auch Walmart. Und das Ergebnis nur noch 62 bis 67 Cent. Und da sieht man wohl auch jetzt, dass sie wohl einen Teil der Zölle auch selbst verarbeiten müssen und dadurch die Margen sinken. Und Das ist natürlich keine schöne Kombination. Jetzt gucke ich gerade nochmal, wo die Aktie steht. Also sie war vorhin, guck gerade mal, sie war vorhin, glaube ich, 16-17% im Minus. Das ist schon sehr heftig gewesen. 16% im Minus die Aktie bei $106. Also im Tief war sie im April jetzt, also an dem Liberation Day, war sie dann zeitweise sogar kurz unter $100. Jetzt ist sie aber wieder Richtung Jahrestiefs unterwegs. Das Problem ist ja, dass ich glaube, die den Großteil in Vietnam fertigen lassen. Ich weiß gar nicht, Vietnam ist immer noch kein Handelsdeal da, oder? Nee. Ich glaube, Vietnam ist immer noch offen und dementsprechend sind dort ja aktuell die Zölle bei, ich weiß nicht, was waren sie, 60% oder so? Völlig absurd. Und das schlägt halt jetzt voll durch. Ja. Dementsprechend werden es die ganzen Einzelhändler, die das Geschäftsmodell haben, in den USA zu verkaufen und in Vietnam und Co. zu produzieren, die werden es sehr schwer haben. Ne? Deswegen, Nike verkauft jetzt auf Amazon, das kann man positiv sehen, aber erhöhen gleichzeitig auch die Preise. Man sieht auch, dass Nike da weiter unter Druck gerät und versucht, die Absatzkanäle zu erweitern. Also sehr, sehr bedenklich. Und wenn das natürlich jetzt nicht weiter durch verschiedenste Branchen durchfrisst, das ist auch nicht gerade förderlich für die Gesamtmarktstimmung, würde ich sagen.
Ja, genauso schwierig bleibt aktuell die Situation tatsächlich bei den Baumärkten. Also nicht so extrem wie bei den Sportartikelherstellern. Aber in dieser Woche haben Home Depot und Lowe's ihre Zahlen veröffentlicht. Und tatsächlich mussten beide einen Gewinnrückgang verzeichnen. Home Depot fast 5% Minus. Und bei Lowe's, da hat's nicht viel besser ausgesehen. Also die haben beide auch gesagt, sie haben vor allem auch gerade Probleme, da es dem Immobilienmarkt in den USA nicht so gut geht und davon profitiert natürlich auch eben die Baumarktketten, dass dann da eben sehr viel dann eben an den Häusern gemacht wird und da muss ich sagen, die Aktien sind ja auch teilweise gar nicht mal so schlecht gelaufen, sie haben sich zeitweise auch mal wieder recht gut erholt gehabt und die Aussichten, die waren jetzt bei beiden eigentlich nicht so stark für dieses Jahr, also sie rechnen damit, dass es weiter wirklich herausfordernd bleibt. Man sieht es zum Beispiel, Home Depot hatte Net Sales Wachstum von 9,4%. Das ist ja eigentlich richtig gut, aber die Cost of Sales, die sind um 10,1% gewachsen. Also das heißt, die Marge ist rückläufig gewesen und dadurch hatte man dann auch unter dem Strich dann weniger. Und sie haben auch gesagt, dass sie in diesem Jahr nur mit minimalem Wachstum dann eben rechnen. Also in der Sparte bleibt es auch weiterhin wirklich extrem angespannt. Aber es gibt auch Sektoren, wo es doch ganz gut läuft und ich hatte ja am Anfang gesagt, eine Softwareaktie, die viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber unfassbar gut ist. Das ist jetzt die Frage, Michael, wie gern machst du Steuern? Also jetzt nicht, wie gerne bezahlst du Steuern? Wie gerne machst du das? Oder hast du da ein paar Leute im Hinterzimmer, die es für dich machen? Was hältst du von dem Thema?
Ja, ich zahle, naja, man kann es so sehen, ich zahle gerne Steuern, weil viel Steuern zahlen heißt, man hat viel verdient, aber nee, diese Vorauszahlungen so sind sehr bitter, ne? Aber ja, ich habe eine Steuerberaterin, die das so ein bisschen macht, habe aber da keine große Software und so und habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen.
Ja, und genau so sehen es, glaube ich, auch viele Amerikaner, denn der Softwarekonzern Intuit, der ist seit mehreren Jahrzehnten in dem Bereich Steuersoftware tätig und die bieten, die haben mehrere Produkte, beispielsweise TurboTax oder QuickBooks. TurboTax, das hilft beispielsweise Privatpersonen bei den Steuererklärungen, diese zu machen, oder QuickBooks, das hilft dann auch kleineren Firmen, da dann auch Rechnungen, Ausgaben und Löhne zu verwalten. Also es ist ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen im Bereich der Steuern und das machen sie unheimlich margenstark und profitabel seit tatsächlich mehreren Jahrzehnten. Und was da auch so erstaunlich ist, sie haben es immer wieder geschafft, hier mit der Zeit zu gehen, also dass sie keine Innovation verschlafen haben, weil ich meine mal gelesen zu haben, dass es sie wohl schon so zu DOS-Zeiten dann eben gegeben hat, wo sie dann schon da verschiedene Anwendungen hatten, also bei MS-DOS. Und sie haben es da immer wieder dann gut lösen können. Und wenn es dann eben auch mal neue Konkurrenz gab. Teilweise hat man die dann einfach aufgekauft oder man hat sich zusammengeschlossen, unter anderem mit Block mal vor einigen Jahren. Ich glaube, damals waren sie sogar noch Square. Also ein wirklich starkes Unternehmen in einem eigentlich erstmal langweilig klingenden Sektor. Und das Unfassbare ist bei dieser Aktie eigentlich die Bewertung. Die hatte in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches KGV von weit über 50. Aber was man trotzdem sagt, und da sagt man, wow, ja, unfassbar teuer, völlig uninteressant. Wenn man aber schaut, die hatten fast durchgehend, also seit dem Jahr 2022 in der Mitte eine Free Cashflow Yield zwischen 2,5 und 4%. Also das ist dann eigentlich auch schon wieder in so einer Range, wie so die normalen großen Softwarekonzerne dann zu Hause sind. Also da sieht man eben auch, das KGV ist nicht immer alles, weil bei dem Unternehmen wahnsinnig viel Geld dann einfach übrig bleibt. Und die haben jetzt wieder bärenstarke Zahlen geliefert und haben ihre Prognose gleichzeitig angehoben. Und das deutlich mehr als dann eben, also die Übertreffung, nicht die Prognoseanhebung war natürlich sowieso unerwartet, aber die Analystenerwartung, die hat man deutlich übertroffen dann. Ja, also sie hatten einen bereinigten Gewinn je Aktie von $11.65 und die Analysten, die hatten nur $10.91 erwartet. Der Umsatz ist um 15% gewachsen, 7,8 Milliarden. Die Markterwartungen lagen hier bei 7,56 Milliarden US-Dollar. Und man hat jetzt hier eben dann auch in diesem Zuge hier seine Guidance dann erhöht. Also man rechnet mit einem Umsatz zwischen 18,72 und 18,76 Milliarden. Damit hat man die Erwartungen, so die Schätzung von 18,35 deutlich geschlagen und damit dann eben halt auch den Markt überzeugt. Die Aktie ist deutlich angesprungen wieder. Und vor allem, was bei der Aktie auch so interessant ist, guckt euch mal den langfristigen Chartverlauf von Intuit an, also über Jahrzehnte die Aktie, da gab es eigentlich nie Schwächephasen, die ist immer kontinuierlich nach oben gelaufen und das eben auf fast diesem aktuellen Bewertungsniveau dann eben. Also die hat auch nie irgendwie groß ihre Multiples verändert. Man sieht es am KGV, also es ist immer so zwischen 55 und 65, also unfassbar eigentlich. Forward KGV liegt aber bei 30 und eben die Free Cash Yield, die liegt da trotzdem bei über 3%, auch zum aktuellen Zeitpunkt. Die Aktie ist deutlich nach oben geschossen dann, nachdem die Zahlen bekannt geworden sind. Und ist ein Unternehmen, wo ich einfach sage, aus dem Softwarebereich, wenn man da mal was sucht, gerade wenn es mal ein bisschen Schwäche gibt, die sollte man unbedingt auf dem Schirm haben, weil es eigentlich ein langweiliger Sektor ist, der aber halt überhaupt nicht wegzudenken ist und sie da immer wieder ja am Puls der Zeit dann eben sind. Ja,
ja, spannend. Ja, genau, vorbörslich hier, ich sehe gerade, $720 müsste ja jetzt genau vorbörslich auf Allzeithoch stehen. Bin mal gespannt, ob sie das hält. Ja, krass. Lief übrigens 2024 seitwärts und jetzt ja, sieht nach einer neuen Aufwärtsbewegung aus jetzt mit den Zahlen. Wahnsinn.
Ja, also die Aktie, wie gesagt, langfristig gut gelaufen. Allzeithoch, ist sie echt schon da? Ich dachte, sie war noch mal vor einiger
Zeit. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt nur den Chart von 2024, höher. Da war sie mal bei $713 und jetzt ist sie
wieder... Ende letzten Jahres war sie mal bei, da war sie doch nochmal deutlich höher. Also am Allzeithoch ist sie noch nicht ganz angekommen, aber der Weg ist auch kein weiter mehr, muss man dazu sagen. Okay. Ja, also ein wahnsinnig interessantes Unternehmen, sollte man aus dem Softwarebereich unbedingt mal sich anschauen, weil sie sich da eben schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten es auch eben immer wieder geschafft haben, sich durchzusetzen. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder alle mit zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Wie gesagt, denkt dran, sichert euch eure gratis Telekom-Aktie beim Smart Broker, klickt den Link an, lasst auch einen Daumen nach oben für die Folge da und ein Kanal-Abo und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut.
Genau, ciao. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.